Das ist unangenehm manchmal, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, kein Vorstand, kein männlicher Vorstand muss sich dafür rechtfertigen, dass er im Vorstand ist. Viel wichtiger wäre halt, den Aspekt von Vielfalt zu verstehen, so warum ist Leuten das wichtig? Und nicht nur, weil es jetzt der Zeitgeist ist, weil jetzt irgendwie die Hälfte auf dem Foto Frauen sein müssen oder vielleicht auch noch ein Dunkelhäutiger oder jemand, der homosexuell ist oder eine Person mit Behinderung, weil es einfach besser aussieht und der Zeitgeist ist, sondern meine Erfahrung ist die, dass diese vielfältige Zusammenstellung von Teams oftmals halt zu besseren Ergebnissen führt. Die werden sich schwer tun und die werden das auch wieder ablehnen. Und ich finde halt, und das war meine Erfahrung, in Teams zu arbeiten, die unterschiedliche Perspektiven einbringen, hilft manchmal, ein Problem besser zu lösen. Weil wenn jetzt Leute, die gleich aufgewachsen sind, wahrscheinlich aus derselben Schule waren und denselben Lebensweg haben, die werden ein Problem aus derselben Sicht immer betrachten und zum selben Ergebnis kommen. Ich kann nicht über Mut reden, wenn ich diese Dinge dann nicht angebe. Sonst ist es nur, dann habe ich ein, zwei Mal im Leben eine mutige Entscheidung getroffen, ja, ging gut und dann lässt man es. Sondern Mut heißt für mich schon auch, es immer wieder zu tun.
Hallo und herzlich willkommen bei Continentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto à la carte. Ist für jeden etwas dabei.
In England wurde er ehrfürchtig The Hammer genannt, weil er einen so harten Schuss hatte. In Deutschland wurde er Meister mit dem VfB Stuttgart, war Teil des Sommermärchens 2006 und Vize-Europameister 2008 und ist seit dem Ende seiner Karriere als Sportfunktionär und TV-Experte unterwegs. Bereits während seiner Karriere engagierte er sich für zahlreiche soziale Projekte, vor allem mit antirassistischem Schwerpunkt. Seit er als erster prominenter deutscher Profifußballer 2014 erklärte, dass er homosexuell ist, ist er zudem eine Leitfigur für Mut, Diversität und Vielfalt und Botschafter der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Lieber Thomas Hitzelsberger, ich freue mich sehr, dass du da bist und schön, dass wir heute diesen kleinen Podcast aufnehmen kommen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Wir starten mit einem Blick auf deinen Teller. Thomas, du bist in München geboren, hast aber viele Jahre in Stuttgart gespielt. Was magst du lieber, Maultaschen oder Laubfrosch?
Laubfrosch, da bin ich jetzt überfragt. Aber Maultaschen sind immer gut, aber der Bezug zu Bayern und Laubfrosch, da muss ich jetzt kurz nachdenken.
Wir können auch die Spätzle nehmen.
Ja, die sind auch gut. Es kommt halt immer drauf an, was dabei ist bei Spätzle. Ob da Käse drüber ist, geröstete Zwiebel oder Spätzle mit Soße, wie der Schwabe so sagt. Spätzle mit Soße.
Da gehört dann wahrscheinlich auch Fleisch dazu, oder?
Da ist auch Fleisch dabei, genau. Deswegen haben wir ja bei den Maultaschen auch die vegetarische Option. Aber ich finde Spätzle, Käsespätzle ist total mächtig, aber ja. Zwischendrin ist es schon super.
Aber als Mittagessen in der Kantine überhaupt nicht geeignet, weil man danach erstmal sich eine halbe Stunde hinlegen muss.
Ja, genau. Wie bei so vielen Gerichten aus dem Süden oder überhaupt aus Deutschland, ja.
Das stimmt. Du bist als jüngstes Kind von 7 Kindern geboren, hast 5 Brüder und eine Schwester. Gab es bei euch am Essenstisch sowas wie Futterneid? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
Es gab klare Hierarchien.
Also oh je.
Ja, schon als jüngster von 7 war ich einerseits ab und zu verwöhnt, aber wenn es ums Essen ging, habe ich schon gemerkt, so zuerst sind die Erwachsenen dran. Die sind am Essenstisch, weil der nie groß genug war, wenn dann auch noch Großeltern da waren. Und erst danach kommen die Kinder. Aber es war die Oma oder die Mama, die haben immer super gekocht.
Das die haben schon genug für dich gesorgt.
Ja, genau.
Im Ausland hast du insgesamt 7 Jahre in England gespielt. Also Baked Beans oder doch das gute deutsche Brot?
Natürlich das deutsche Brot. Ich habe mich nie an Baked Beans gewöhnt und habe das auch immer gemieden. Weil selbst bei so Fußballspielen wurde uns das so vorm Spiel aufgetischt. Unter anderem Baked Beans. Ja, die Engländer, die hauen sich da so einen Toast hin, schmieren da Butter drauf und dann Baked Beans.
Aber da kannst du doch keine 3 Meter mehr laufen.
Die kriegen das hin. Die sind auch anders gestrickt, das habe ich im Laufe der Zeit gemerkt. Die können auch trinken und dann am nächsten Tag wieder abliefern. Ich habe da mehrere
Also trinken
Tage
mit Alkohol trinken.
Alkohol, ja klar.
Oh Gott. Wo wir schon mal beim Thema Alkohol sind. In immer mehr Fußballstadien wird neben Bier auch Wein angeboten. Was trinkst du lieber?
Mittlerweile lieber Wein. Also ich bin natürlich als Bayer mit Bier dann aufgewachsen.
Mit Bier groß geworden.
Total. Und mochte das auch eine Zeit lang und bin jetzt so hab geswitcht auf Wein. Ich weiß gar nicht so warum, aber das ist auch bekömmlicher. Ja. Und bei Bier merke ich, dass mein Körper tut sich immer schwerer, das zu verarbeiten.
Ja. Und als Sportler nascht man ja trotzdem auch mal. Was magst du denn lieber? Eher so die süße Richtung Schokolade oder dann doch die herzhaften Chips?
Schokolade, ja. Und das ist aber so, ich beschäftige mich echt viel mit Ernährung und denke mir so, ah, Zucker, also es gibt ja kaum jemanden, der was Gutes über Zucker sagt. Und es wird besser. Ich habe weniger das Verlangen, aber Schokolade ist mir trotzdem lieber als Chips.
Ich trinke Wasser, du trinkst gerade eine Limo, da ist auch bestimmt Zucker drin.
Ich habe nicht geschaut, aber ich brauchte das jetzt. Ich habe heute schon genug Wasser.
Okay, also starten wir mal mit den inhaltlichen Fragen. Wir fangen mal ganz vorne bei deiner Karriere an. Eigentlich hast du ja erstmal eine Ausbildung zum Bürokaufmann begonnen und 2003 auch abgeschlossen. Wie kam es denn dazu und hat dich das in deiner Karriere bestärkt? Hast du daraus viele Impulse mitgenommen, die du nachher für deine Profifußballkarriere gebrauchen konntest?
Also es hat mir nicht geschadet, 2 Jahre lang Bürokaufmannslehre zu absolvieren und dann auch den Abschluss zu machen, obwohl ich dann schon quasi Fußballprofi war. Mhm. Einfach den Alltag zu erleben, wie Leute ganz normalen Jobs nachgehen und sagen, ich will aber Profi werden, weil das ist so der Alltag, den stelle ich mir nicht für die nächsten 40 Jahre vor. Und das ist nicht respektlos gemeint, sondern ich hatte die Wahl und es hat mich schon einmal angetrieben, alles zu geben im Fußball. Aber ich bin extrem dankbar, dass mein damaliger Chef mir das ermöglicht hat, dass ich mit 16 diese Ausbildung machen konnte. Weil ich wollte nicht mehr auf die Schule gehen. Das wäre mir irgendwie, ich habe mir es nicht zugetraut, Fachabitur. Ich wollte eine Lehre und ich konnte aber immer während der Lehre zum Training. Und ich konnte beides verbinden und das war für mich ein Geschenk. Und da merke ich immer, wie dankbar ich bin für Menschen, die halt für andere da sind, die einem sowas ermöglichen. Und das war schon toll.
Also ein gutes Fundament für deine Karriere und ihr hattet ja einen Bauernhof zu Hause, du musstest da ja auch noch helfen. Also quasi Training, Bauernhof und Ausbildung, das ist ja schon ganz schön viel dann auf einmal gewesen.
Ja, und dennoch blicke ich zurück auf eine total glückliche Kindheit. Also es war ganz großartig, 6 ältere Geschwister auf einem Bauernhof, da ist viel Platz, man wächst auf mit Tieren. Ja, man muss mit anpacken, aber schärft auch das Bewusstsein fürs Miteinander. Auch wenn es unterbewusst abgelaufen ist. Heute denke ich mir, wow, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Manchmal vielleicht nicht mithelfen zu müssen, wäre mir damals lieber gewesen. Aber mir geht's heute gut. Es hat mir keinen Schaden zugefügt. Im Gegenteil, das hat mich schon auch immer wieder als Teil der Familie, also so näher an die Leute rangebracht, weil ich heute ja viel unterwegs bin, meine Familie selten sehe. Aber ich glaube, die spüren, dass es einen Zusammenhalt gibt. Und das gründet schon auch darauf, dass ich als Kind mir jetzt nicht zu schade war, mal mitzuhelfen.
Und waren deine Geschwister nicht auch immer ein bisschen neidisch, dass du Fußball spielen durftest, während sie den Stall ausmisten mussten?
Das hielt sich in Grenzen. Ich habe gemerkt, dass sie früh schon stolz waren und mich unterstützt haben und mir das auch gegönnt haben, dass ich ein guter Fußballer war. Meine 5 älteren Brüder waren alle fußballbegeistert, mein Papa natürlich, meine Mama. Und deswegen waren sie auch froh und neidisch. Das habe ich selten gespürt. Aber da merkt man schon natürlich, wenn mein jüngster Bruder, der 2 Jahre älter ist, wenn irgendwie alle nur über mich reden und er da zu kurz kommt, da habe ich so ein Bewusstsein entwickelt. Da sage ich, es ist mir wichtig, dass wenn ich nach Hause komme, dass wir nicht permanent über mich und Fußball reden, so gerne ich das mache. Aber zu Hause gibt es auch andere Themen, die wichtig sind.
Und nach deiner aktiven Karriere bist du ja auch zum VfB zurückgekehrt und hast dort innerhalb weniger Jahre von der Schnittstelle zwischen Spielern und Vereinsführung dich zum CEO hochgearbeitet. Wie viel Mut hat dieser Schritt dich gekostet? Insbesondere ja auch, da du ja auch viele Freunde im Verein hast und dann plötzlich der CEO warst, was ja nochmal eine ganz andere Rolle ist.
Ja, das war total verrückt. Also ich bin ja zurückgekommen zum VfB als eine Berater, in der Beraterfunktion. Und überhaupt nicht mit der Ambition, irgendwann mal so groß Karriere zu machen. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Ich war da, ich war interessiert und Leute haben mir zugetraut, dass ich mehr Verantwortung übernehmen soll. Und am Ende, als ich dann schon Sportvorstand war und die Position des Vorstandsvorsitzenden vakant war, dachte ich mir, da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und es war immer so ein Zwiespalt zwischen ich CEO, das passt nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Mit meinem ganzen Hintergrund, ich habe eine Berufsausbildung, ich habe nicht mal das Abitur. Es gibt solche CEOs, gibt's halt nicht. Aber ich hatte den wirklich ein Wunsch, den VfB, ich kannte den Club, glaube ich, gut genug, ja, so zu gestalten, dass er langfristig erfolgreich ist. Und dann dachte ich, wenn ich da oben bin, CEO, das war so, wow, der CEO, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich das sein kann, ich kann zumindest mal dem Aufsichtsrat sagen, ich werfe meinen Hut in den Ring. Und ja, dann werden hoffentlich alle gleich behandelt und ich habe mich am Ende durchgesetzt. Und das war schon mutig, weil ich wusste, das erhöht das Stresslevel bei mir jeden Tag. Aber es war etwas, was ich unbedingt wollte und ist auch gelungen. Und es war für mich, es waren 2,5 Jahre, die so wertvoll waren für das, was heute in meinem Leben auch passiert.
Was waren da in dieser Situation die größten Mutproben?
Naja, erstmal halt über meinen eigenen Schatten zu springen und sagen, bin ich bereit, das auf mich zu nehmen? Also diese exponierte Lage und ja, natürlich damit sind viele Hoffnungen und Erwartungen verknüpft. Traue ich mir zu, das zu leisten, weil ich ja immer auch den inneren Widerspruch habe oder mich selber manchmal denke, ah, echt, traust du das zu? Naja, wenn andere mir das zutrauen, dann werde ich schon das Zeug dazu haben. Und genau, und kann ich die Erwartungen erfüllen, kann ich erfolgreich sein, weil ich trete ja an mit Ambitionen, wir kriegen das hin. Und scheitern, da habe ich halt keine Lust drauf. Und ja, wenn man in anderen Bereichen scheitert, dann kriegen es halt nicht so viele mit, dann ist es zwar auch blöd.
Blöd für einen genau, selbst immer,
für einen
ja,
selbst. Aber als Vorstandsvorsitzender von einem Bundesliga-Verein, das ist eine andere Hausnummer. Und dann habe ich gedacht, genau, ich wollte mich nicht einfach zurückziehen und mein Leben so ein bisschen als TV-Experte so ruhiger angehen lassen, also es gut machen, aber trotzdem ein bisschen weniger Stress haben, sondern nochmal richtig reingehen. Weil mir war klar, wenn ich das mache, kann ich viel besser und anders urteilen über das Fußballgeschäft. Ja. Und das war wertvoll, aber ich habe schon gemerkt, willst du das wirklich? Traust du das zu? Tust du das an? Ach doch, weil ich kann nicht über Mut reden, wenn ich diese Dinge dann nicht angebe. Ja. Sonst ist es nur, dann habe ich ein, zwei Mal im Leben eine mutige Entscheidung getroffen. Ja, ging gut. Und dann lässt man es. Sondern Mut heißt für mich schon auch, das immer wieder zu tun.
Und über seinen eigenen Schatten immer wieder zu springen.
Ja, klar. Und auch in Kauf nehmen. Das ist ja auch Mut, dass es halt mal schief gehen kann. Ja. Auch die Erfahrung habe ich gemacht. Das tut weh. Und sich davon nicht abbringen lassen. Dann weiter geht's. Das ist bitter, aber daraus lernen ziehen.
Du hast gerade auch erzählt, du warst ja, ich glaube, gerade auch zur AM sehr viel als TV-Experte unterwegs. Und ich habe im letzten Jahr, im Sommer, habe ich dein Buch Mutproben gelesen im Urlaub und lag auf meiner Sonnenliege. Und dann kam meine Tochter und sagte, ach, den kenne ich doch aus dem Fernsehen. Was liest du denn da? Und dann habe ich gesagt, ich lese eine Geschichte über den. Das hat er selber geschrieben. Und dann sagt sie, ja, was denn? Ich so, ja, der hat was ganz Mutiges gemacht. Und dann sagte sie, wie so ein Kind halt einfach so ist, ja, was hat er denn Mutiges gemacht? Ich so, ja, der hat erzählt der Öffentlichkeit, dass er in Männer verliebt ist. Dann sagt sie, ja, was ist jetzt daran so mutig? Glaubst du, dass sich dieses Thema seit deinem Outing 2014 gewandelt hat und auch in der Gesellschaft viel, viel anerkannter ist als noch vor 10 Jahren?
Den Eindruck habe ich schon. Also ich persönlich habe ich kaum Negativerfahrungen gesammelt. Es ist viel Zuspruch erhalten. Ich habe keine Einschränkungen erlebt. Also ich habe echt viel Gutes zu erzählen. Ja, ich finde auch, das gesellschaftliche Klima hat sich stark verändert zum Positiven. Und jetzt war das irgendwie für mich immer in eine Richtung. Es wird immer besser. Ja. Wir haben keine Sorgen. Und plötzlich denke ich seit geraumer Zeit, na, ist doch nicht so einfach. Also es gibt schon wieder auch eine Veränderung. Leute sind genervt. Hab das kürzlich erst wieder gelesen. Es ist zu viel Regenbogen, zu viel LGBTQ. Und mehr Leute trauen sich wieder, das offen auszusprechen, gegen Minderheiten anzugehen. Und das finde ich schon bedenklich. Aber für mich waren die letzten 10 Jahre schon, es sind super gelaufen. Und ich finde, dass sehr viele junge Menschen, genau für die ist es nichts Besonderes. Ja. Die wachsen halt rein. Ja. Und das meine ich, weil die Symbolik zugenommen hat, weil der allgemeine Konsens ist so, wir haben es verstanden, das ist jetzt kein Problem für die Gesellschaft. Und da ist es für junge Menschen easy. Und das freut mich. Nur da sind nicht alle so, und das meine ich, das gilt es halt trotzdem zu verteidigen, weil es gibt genügend wieder, die sich trauen zu sagen, wollen wir nicht, Minderheiten sollen nicht so laut sein.
Ja, also ich finde es auch erstaunlich. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, je mehr da auf Mal jetzt wieder drüber gesprochen wird und queer und ähnliches, irgendwie sind die Leute so ein bisschen genervt, aber das ist ja auch nur eine kleine Minderheit, die aber dann trotzdem sehr, sehr laut sein kann. Und das ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft echt schwierig, weil ich glaube, insgesamt ist es total anerkannt. Also auch das Beispiel meiner Tochter zeigt ja, für die ist es völlig normal, weil wir auch da immer völlig normal mit umgegangen sind. Jeder kennt im Freundeskreis Leute, die gleichgeschlechtlich als Paar unterwegs sind. Und meine Tochter würde sagen, ja, die können ja auch heiraten, nur Kinder geht irgendwie nicht. Ja. Wo ich sage, ja, geht auch irgendwie, aber normal, ja, stimmt.
Wobei ich dem fast widersprechen muss, dieses jeder kennt jemanden im Familien- und Freundeskreis oder so. Das ist eben bei mir in der Familie nicht so gewesen. Also das ist ein anderes Leben. Ich bin
auf dem Land, klar.
Genau, ich bin in der Welt unterwegs und freue mich, dass ich Menschen kennenlernen darf, unterschiedliche Lebensentwürfe. Mich begeistert das. Nur meine Familie hatte halt damit keine Berührungspunkte und das ist überhaupt nichts Verwerfliches. Und dann, woher sollen sie eigentlich wissen, wie andere Lebensentwürfe sein sollen, wenn sie es nicht sehen? Und da bin ich eher so die Verbindung. Und weil sie durch mich erfahren haben, das geht auch, dann haben sie einen anderen Blickwinkel. Und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe. Und ich bin total froh, dass meine Familie zugehört hat, dass sie mich jetzt nicht irgendwie rausgeworfen haben. Ich habe leider so Horrorgeschichten von anderen Menschen gehört. Und das gibt es immer noch. Und es ist immer noch gefährlich, weil zu viele Leute, da muss man vielleicht vorsichtig sein, nicht alle leben in der Großstadt und haben schon alles gesehen und sagen, ist mir doch egal, wie die ihr Leben leben. Ja. Sondern es gibt sehr viele Menschen, die haben eine andere Vorstellung und das, was anders ist, das mögen sie nicht. Und dann hilft es im besten Fall, dass man darüber spricht, so, was ist eigentlich das Problem? Ich habe kein Problem erkannt, dass ich so bin, wie ich bin, aber andere finden es problematisch. Und da wünsche ich mir halt zumindest mal die Chance zu erklären, dass es kein Problem ist.
Glaubst du, dass es für viele Profifußballer auch heute noch ein Problem ist? Ich sag mal, gerade im Frauenfußball ist es ja sehr anerkannt. Da wissen wir alle, welche Nationalspielerin mit welcher anderen Nationalspielerin irgendwie liiert sind. Bei den Männern ist das nicht so. Glaubst du, da gibt es einen Unterschied?
Es gibt einen gravierenden Unterschied. Und das ist halt die Schwierigkeit, so wie verändert sich das? Ich habe natürlich mir allergrößte Mühe gegeben, etwas zu verändern, auch im Männer-Profifußball. Ich kann jetzt nicht bewerten, wie viel es wirklich verändert hat. Nur wenn es keine Geschichten gibt, wenn es niemanden gibt, der darüber spricht, über sich selbst und seinen Weg, dann gibt es keine Vorbilder. Und das schreckt andere wiederum ab. Und dann zieht man es halt vor, mit seinen Problemen das unter der Decke zu halten, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist sehr, sehr tragisch, weil das habe ich selbst erlebt. Da ist sehr viel Angst involviert und auch so die Gesellschaft, die Fußballgesellschaft, wie sie so ist, die hat so zu sein. Und wenn man daran rüttelt, dann läuft man Gefahr, halt vielleicht nicht die Karriere zu haben, die man haben will. Und dann geht man kein Risiko ein. Und das verdichtet sich alles auf 10, 15 Jahre Profikarriere. Und die darf nicht gefährdet werden, das sagen einem alle. Und das heißt, wenn ich mich oute, dann ist eine Gefahr. Das kann auch besser werden. Aber niemand sieht, dass es sogar noch besser werden kann. Man sieht immer, oh, dann kriegst du keinen Club mehr. Und der Trainer stellt dich nicht auf und die Fans und die Medien. Aber dass dir mal eine positiven Lebensentwurf aufzeigt, das gibt es nicht. Und das war bei mir genauso, lange Zeit. Es war nur Bedenken, oh, das ist doch ganz schlimm, sag's lieber nicht. Bis ich Leute getroffen habe, die sagen, das nicht zu sagen, ist viel gefährlicher für dich, für den Rest des Lebens. Ja. Nur die meisten denken nur in diesen 15 Jahren. Das Leben danach so, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann ist es aber so, wenn man dann mal aufgehört hat, dann sagt, jetzt bin ich eh nicht mehr in der Öffentlichkeit, interessiert ja keinen mehr, ist mein Privatleben, muss ich ja nicht drüber reden. Und das ist so schade, weil man diese positiven Geschichten, je mehr es davon gibt, desto mehr fühlen sich dann irgendwie auch animiert, das denen gleich zu tun. Und die Erfahrung sammle ich immer wieder, wenn Leute mir begegnen und sagen, hey, vielen Dank, dass du dich geoutet hast, du hast mir geholfen, ich habe mich danach auch geoutet oder mein Bruder oder wer auch immer. Und das ist so, das ist irgendwie für mich schon fast größer als Fußball, das, was ich erlebt habe. Ich will nichts missen, aber Menschen zu helfen, aus dieser Angst rauszukommen, das ist schon cool.
War es deine größte Mutprobe?
Da muss ich überlegen, also einerseits ist ja klar, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, weil ich gemerkt habe, so für meine Eltern, für meinen Papa ist das so absolutes No-Go, also schwul, so das läuft nicht, das geht nicht, das isst man nicht und wenn man
das
isst.
Was sagt denn das Dorf?
Ja, genau, was sagen die anderen über uns, aber auch für ihn war es irgendwie nicht so easy, das zu akzeptieren, das war mir immer bewusst, also mit ihm zu sprechen, da habe ich schon ein paar Bier gebraucht, damals habe ich noch Bier getrunken und dann aber auch mit 18 von zu Hause wegzugehen. Es war auch so, ich hatte die Möglichkeit zu Aston Villa zu wechseln nach England. Und dann sage ich, oh, ich will da hin. Und der Papa sagt, oh, du bist Deutscher, bleib in Deutschland. So, was willst du in England? Und ich sage, Papa, ich will meine Karriere, da kann ich Profi werden. Die wollen mich unbedingt. Und bei Bayern bin ich so mitgelaufen, war ich einer von vielen. Und einfach von zu Hause auszuziehen, das war echt so, boah, und wenn das nicht klappt, wenn ich nach 2 Jahren, so lange war mein Vertrag, wenn ich da wieder zurück muss und es nicht geschafft habe, dann fühlen sich so viele bestätigt. Und deswegen war das meine erste große, mutige Entscheidung, die ging gut und es war eigentlich mit die beste Entscheidung meines Lebens.
Wo wir schon mal gerade so ein bisschen bei dem Thema Diversität sind, Dennis Schröder, gerade Welt- und Europameister, ist in Paris der erste dunkelhäutige Fahnenträger für die deutsche Olympiamannschaft gewesen. Kurz vor dem Basketball-Europameisterschaftsspielen im August hat er in einem Interview gesagt, dass er glaube, dass Deutschland ihn nicht so liebe, weil er schwarz ist. Wie weit sind wir in Deutschland insgesamt bei dem Thema Diversität?
Also ich tue mir schon schwer, auch für oder über Dennis Schröder zu sprechen. Wir reden hier von Rassismus, den er erlebt hat und immer noch erlebt. Und bei Rassismus ist ja das Dilemma im Vergleich zu Homophobie. Er kann sich nie verstecken. Seine Hautfarbe ist immer sichtbar und Leute, die Rassisten sind, die lassen ihn das spüren. Bei mir weiß es nicht jeder, okay, und es ist nicht so immer offensichtlich. Und ich habe auch die Wahl gehabt, eine Zeit lang das nicht kundzutun, das niemanden wissen zu lassen. Die Chance hat er nicht, deswegen glaube ich, ist er ganz anders aufgewachsen. Mhm. Und meine auch da, dass es grundsätzlich schon besser geworden ist. Da sehe ich wieder diesen Fußballkontext. Rassismus in Stadien war, glaube ich, in den 80ern, auch Anfang 90er, schon noch offen hörbar und sichtbar. Und da ist man nicht so deutlich eingeschritten, wie heute es der Fall ist. Heißt aber nicht, dass die Welt perfekt ist. Und das wird es halt nie sein. Das ist das Dilemma, dem wir uns befinden. Wir werden es nie schaffen, alle davon zu überzeugen, dass es einfach billig ist, dass es dümmlich ist, andere zu diskriminieren aufgrund äußerer Merkmale. Also ich würde mal sagen, ich glaube ihm, dass es sich echt beschissen anfühlt, beleidigt zu werden aufgrund der Hautfarbe. Persönlich finde ich aber schon, dass sich vieles verbessert hat in Bezug auf Vielfalt und Antidiskriminierung. Da sind wir schon sehr weit, aber eben nicht. Und das hängt von unserer persönlichen Erwartungshaltung ab. Wo wollen wir sein in der perfekten Welt, wo es das nicht mehr gibt? Glaube ich, wird es nicht geben. Ja. Oder sind wir froh über Verbesserungen? Aber ich kann natürlich verstehen und will aber jetzt nicht zu sehr beurteilen, weil das eher viel besser kann.
Vielleicht auch nochmal das Thema in anderen Lebens- und Gesellschaftsbereichen. Auch in Unternehmen spielt Diversität ja eine wichtige Rolle. Wie siehst du die deutsche Unternehmerschaft da aufgestellt? Ist das Teil also unserer Unternehmenskulturen schon geworden oder überregulieren wir uns da auch in den großen Unternehmen?
Es ist klar im Bewusstsein der Unternehmen, alles, was ich öffentlich so wahrnehme, war die Diskussion um sagen wir jetzt mal, Quoten, Frauen in Vorständen, in Führungsebenen. Das ist ja, wenn es um Vielfalt geht, dann ist es häufig um Gender Diversity, was auch völlig nachvollziehbar ist. Da gibt es vielleicht punktuell Verbesserungen. Unternehmen, die ihre Bilder posten von rein männlichen Vorständen, die kriegen dann auch immer Gegenwind. Das gibt es dann immer mal wieder, die alle gleich angezogen sind und vielleicht auch noch ähnlich aussehen. Das ist unangenehm manchmal, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, kein männlicher Vorstand muss sich dafür rechtfertigen, dass er im Vorstand ist. Viel wichtiger wäre halt, den Aspekt von Vielfalt zu verstehen, so warum ist Leuten das wichtig? Und nicht nur, weil es jetzt der Zeitgeist ist, weil jetzt irgendwie die Hälfte auf dem Foto Frauen sein müssen oder vielleicht auch noch ein Dunkelhäutiger oder jemand, der homosexuell ist oder eine Person mit Behinderung, weil es einfach besser aussieht und der Zeitgeist ist, sondern meine Erfahrung ist die, dass diese vielfältige Zusammenstellung von Teams oftmals halt zu besseren Ergebnissen führt. Und vielleicht haben auch immer mehr Unternehmen verstanden, dass das Vielfalt halt zu besseren Ergebnissen führt. McKinsey Reports gibt es einige, die das schon auch bestätigen. Und das ist eigentlich immer das beste Argument für Unternehmen. So,
Vielfalt, das als Chance zu sehen und nicht als regularisch.
Naja, wirtschaftlich, dass es einfach dem Unternehmen besser geht. Und das geht ja immer. Also sagen, okay, dadurch werden wir besser als Unternehmen, das ist gut. Wenn es aber so ideologisch ist, dann regt es Widerstand. Und das kann ich nachvollziehen. Und Leute, die sich jetzt nicht die Mühe geben und sagen, warum wir jetzt Vielfalt brauchen, sondern so das war jetzt mal eine Zeit lang angesagt, jetzt ist es doof, die nicht verstehen wollen, was eigentlich dahinter steht, die werden sich schwer tun und die werden das auch wieder ablehnen. Und ich finde halt, und das war meine Erfahrung, in Teams zu arbeiten, die unterschiedliche Perspektiven einbringen, hilft manchmal ein Problem besser zu lösen. Ja. Weil wenn jetzt Leute, die gleich aufgewachsen sind, wahrscheinlich aus derselben Schule waren und denselben Lebensweg haben, die werden ein Problem aus derselben Sicht immer betrachten und zum selben Ergebnis kommen. Wenn wir dann aber, und dann möchte ich nur ein Beispiel nennen, als ich beim VfB Stuttgart war, haben wir das Stadion umgebaut, die eine Tribüne. So, und da sind so viele Gruppen von Personen betroffen. Wenn wir im Vorstand alleine entschieden hätten, wie wir die Plätze für Rollstuhlfahrer gestalten sollen, herzlichen Glückwunsch. Wie sollen wir das wissen? Ja. Wie sollen wir eine Kabine gestalten? Natürlich war ich Ex-Spieler und weiß, wie eine Kabine ist. Ja. Aber da Spieler mit einzubeziehen und zu sagen, hey, wie wollt was ihr eigentlich ihr? In Zukunft? Wie ist der Ablauf am Spieltag? Wo wollt ihr reingehen? Wo raus? Wie viel Platz braucht ihr? Und all das. Und wenn ich die Pressetribüne gestalte und dann sage, wir fragen ein paar Pressevertreter, fragen natürlich unsere Presseabteilung, wie ist der beste Ablauf? Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir weiterkommen. Und wenn wir Familien und Frauen im Stadion mehr haben wollen, dann wäre es halt auch besser, Frauen zu fragen, wie sie sich wohler fühlen im Stadion und nicht drei Männer im Vorstand sagen, die haben das jetzt so zu akzeptieren und so machen wir es halt einfach. Und da, finde ich, sind die Ergebnisse in der Regel schon besser.
Du hast gerade noch mal so ein bisschen aus deiner Sichtweise aus dem Vorstand erzählt. Du kennst ja beide Seiten, also Spieler und auch Geschäftsleitung. Was sind so die Dinge, die du jetzt vielleicht auch anders siehst? Oder was hast du aus deinen beiden Erfahrungen so ein bisschen gelernt? Und was können vielleicht auch unsere Hörer daraus noch mitnehmen?
Also es ist schon besonders, im Vorstand zu sein. Das habe ich als Mitarbeiter damals gemerkt, so die in der Mitarbeiterschaft, so diese Ehrfurcht vor Vorstandssitzungen, wenn mal jemand reingehen darf und präsentieren darf. Dann auch die Erfahrung, Leute, die eine Vorstandssitzung präsentieren, in der Regel zu lange präsentieren, dass sie nicht Acht geben, dass da schon drei Präsentationen vorher waren, also dieses Zeitmanagement. Und dieses Besondere, glänzen wollen, das hat mich schon beeindruckt, weil Leute sich häufig dann anders verhalten, wenn sie in dem Raum sind, wenn sie mit Vorständen zusammen sind. Und dadurch zu filtern, so wie die Person wirklich im Alltag ist. Also wenn ich immer nur ein paar Minuten begrenzte Zeit habe mit meinen Mitarbeitern und die mir immer nur die besten Dinge erzählen, wie kriege ich dann halt raus, wie der Alltag wirklich aussieht? Das war für mich schon eine Herausforderung, weil irgendwie mal alles immer gut war, was ich direkt erfahren habe. Und dann stellt man später fest, nee, ist doch nicht alles gut. Das war das eine. Und für mich dann noch war es ein großes Privileg, gegen dieses Unternehmen so komplett kennenzulernen. Also als CEO ist man jetzt nicht für jeden Teilbereich jeden Tag verantwortlich, sondern trotzdem diese Verantwortung zu übernehmen, sagen, wie funktioniert das Ticketing, was heißt es, mit Sponsoren zu sprechen, Verträge zu verlängern, neue Sponsoren zu finden. Dann, klar, Human Resources, was heißt es überhaupt, mit den Mitarbeitern, mit denen umzugehen, Recruitment. Also alles, was man in so einem Unternehmen halt braucht, das landete irgendwie dann auch bei mir. Nicht, dass ich entschieden habe, aber ich habe davon mitbekommen, habe mir eine Meinung bilden müssen. Und das sagte ich vorher, diese Erfahrung ist so viel wert, weil als Fußballer geht man in einen Fußballclub, in der Regel denkt man, man ist der Wichtigste, also die Mannschaft sind immer die Wichtigsten. Und was machen eigentlich die anderen da alle? Warum stehen da so viele Leute herum? Dann zu verstehen, dass man schon diese Leute auch braucht, dass sie den Club noch größer machen. Die Mannschaft ist in der Tat die Wichtigste. Nur man hat begrenztes Interesse für den Club. Und wenn man aber mal angestellt ist oder dann mehr als Vorstand, Geschäftsführer tätig ist, dann merkt man halt so, wie groß der Club eigentlich ist, wie viele Leute er erreicht, wie Fanclubs dabei sind und dass es eine Verantwortung ist. Und zum Abschluss noch, einerseits dieses Bedürfnis, den Leuten es recht zu machen, immer so denen gefallen zu wollen und dann aber auch, und dann komme ich vielleicht noch abschließend nochmal zum Mut zu sagen, wenn ich die Überzeugung habe, etwas anderes ist besser. Ich gehe in Konflikt ein mit Fans, mit Fangruppierungen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass es richtig ist, es dann zu machen. Weil ich den besten Einblick habe, wahrscheinlich, zusammen mit meinen Kollegen habe ich den besten Einblick und dann muss ich aus der Überzeugung heraus handeln, auf die Gefahr hin, dass ich dafür kritisiert werde, weil ich im besten Fall mit Weitblick handle. Ja.
Vielleicht nochmal ganz zum Abschied, weil mich das auch nochmal interessieren würde. Du bist ja Fußballer geworden aus Leidenschaft und plötzlich bist du, ich sag mal, im Vorstand und musst über diese Leute entscheiden, sie verkaufen. Also sie sind ja auf mal, ist da nicht mehr diese Leidenschaft, mit der du auch zu einem Club gekommen bist, sondern es sind auf mal, ja, ich weiß nicht, Produkte, mit denen irgendwie gehandelt wird. Hm. Ist das schwierig, weil du halt selber weißt, wie emotional die vielleicht teilweise auch an einem Club hängen oder auch überhaupt nicht emotional an einem Club hängen, sondern einfach nur ihre Karriere nach vorne bringen? Also merkt man da auch Unterschiede?
Also klar war mir schon, wenn ich im Vorstand bin, dann muss ich mit dieser Schwierigkeit klarkommen. Da kann ich nicht sagen, oh, das ist alles so schwierig und diese Gefühle der Spieler. Das hat mich nicht so sehr belastet, weil es gibt unterschiedliche Situationen. Einmal ist es echt so, dass man denkt, so, boah, dieser Spieler, und ich hatte das, der will noch mal bleiben ein Jahr, der will den Vertrag noch mal verlängern. Der war so lange, das ist sein Club. Und wir stellen fest, wir können ihm keinen Vertrag mehr anbieten. Wir brauchen sportlich ihn nicht mehr. Wie erklärt man das dem Spieler? Und das ist schon bitter, diese Entscheidung zu treffen. Ich treffe sie im Sinne des Unternehmens, aber der Spieler denkt, komm, ein Jahr macht jetzt keinen großen Unterschied so ungefähr. Ja, und ich bin ja auch noch gut. Die Spieler denken immer, dass sie noch gut genug sind. Ist ja klar. Und auf der anderen Seite, das ist eine schwierige Entscheidung, und auf der anderen Seite kommen dann wieder Spieler, die halt echt Verträge haben und dann sagen, ich habe hier keine Lust mehr, ich will hier weg. Die erzwingen ihren Abschied und denken so, was ist das hier für ein abgeranztes Business? Und dann denkt man auch wieder, da muss ich dann auch da sein und sagen, damit muss ich umgehen und kann nicht mit den Gefühlen, mit meinen eigenen Gefühlen und der Spieler so weich umgehen, dass ich sage, oh, was machen wir? Du musst Entscheidungen treffen. Ich stelle heute mit zunehmendem Dauer fest, dass dieses Geschäft echt intensiv ist, dass die Gefühle der Einzelnen halt wirklich auf der Strecke bleiben und diesen Balanceakt versuche ich hinzukriegen mit den Leuten, die ich zu tun habe, sie respektvoll zu behandeln. Und manche Entscheidungen müssen einfach getroffen werden. Das ist die Art und Weise, wie ich sie kommuniziere, die ist wichtig. Ich kann halt eine harte Entscheidung auch kommunizieren, dass die Gegenüber merkt, ich habe es mir nicht leicht gemacht, aber ich muss sie im Sinne des Unternehmens treffen. Aber so komplett abgezockt zu sein und sagen, es interessiert mich alles nicht mehr, das will ich nicht. So dieses Emotionslose, das gibt es. Davon gibt es viel, keine Frage. Und da bin ich immer noch so im Überlegen, so, bin ich eigentlich noch Teil vom Fußball? Will ich da dabei sein? Oder passt es nicht zu mir? Und so bin ich immer drin und dann wieder draußen, weil ich liebe den Sport, aber das Business ist
eine Riesenmaschinerie
echt kaputt. Ist wirklich so, ja.
Abschließend noch die letzte Frage. Unser Markenclaim lautet Vertrauen, das bleibt. Was bedeutet Vertrauen für dich?
Vertrauen... kommt drauf an, aus welcher Sicht. Erstmal ist es mir so, Vertrauen geben ist nicht immer leicht. Die Person, die das Vertrauen erhält, die ist entscheidend. So, wie geht sie damit um? Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe mir lange schwer getan, zu vertrauen. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein Geheimnis. Meine Homosexualität darf niemand erfahren. Und bis ich jemandem vertraut habe, das mitzuteilen, hat es lang gedauert. Und dann ist es entscheidend, dass die Person damit verantwortungsvoll umgeht. Und wenn das der Fall ist, dann hilft es, wieder zu vertrauen und wieder zu vertrauen. Das war erfreulich. Ich kann aber auch verstehen, wenn das Vertrauen missbraucht wird, dass es echt lange dauert, sich davon wieder zu erholen. Und daher, wenn ich das sagen darf, finde ich das sehr, sehr gut, dass das Vertrauen so ein wesentlicher Bestandteil ist. Ja.
Vertrauen, das bleibt.
Ja.
Super, vielen lieben Dank. Wir kommen noch zu unserer letzten Rubrik, dem Absacker. Wir haben eben schon mal ganz kurz über Maultaschen gesprochen. Wusstest du, dass Maultaschen ein Ergebnis einer Mönchsmogelei sind?
Ja, da war was. Also die
vielleicht, wenn ich dir den schwäbischen Namen sage, Herrgotts Bescheißerle.
Ja, den kenne ich. Ja.
Genau, es gab nämlich Mönche im Kloster von Maulbrunn im 17. Jahrhundert, die in der Fastenzeit Fleisch geschenkt bekommen haben, aber ja in der Fastenzeit einfach kein Fleisch erlaubt war und das musste dann quasi vor Gott unkenntlich gemacht werden. Und man hat dann dieses Fleisch zerhackt und mit Kräutern gemischt und mit Spinat aus dem Klostergarten angereichert und dann in so einer Nudelmasse, also in der klassischen Maultasche, versteckt. So dass sie dann ganz clever waren und ihre kleinen Fleischhappen dann doch noch essen konnten als Herrgotts Bescheißerle. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst und dass wir über diese spannenden Themen gemeinsam reden konnten. Und ich hoffe, dass es vielen Mut macht, wenn sie diesen Podcast hören. Und wir freuen uns, wenn euch unser heutiges Menü gefallen hat. Und lasst uns gerne 5 Sterne da oder folgt oder abonniert uns. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles Weitere zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint am 25. November. Vielen Dank und tschüss.